SWR 2 Forum.
Mit dem Thema die Bachelor-Philosophie zerstört der Bologna-Prozess die Geisteswissenschaften und die gute alte Humboldt-Uni. Am Mikrofon Ralf Kaspari. Ja, die Bologna-Reform, sie ist 20 Jahre alt geworden. Vor 20 Jahren trafen sich die europäischen Bildungsminister, unterzeichneten einen Vertrag und dann wurde das deutsche Hochschulsystem umgestellt auf die Abschlüsse BA und MA und grundlegend umgebaut. Die Auswirkungen der Reform sind bis heute hoch umstritten. Kritiker sprechen vom Bulimie-Lernen, vom Schmalspurstudium, von Verschulung, von Drittmittel- und Publikationshysterie und vor allem geisteswissenschaftliche Fächer wie Germanistik, Philosophie oder Soziologie litten unter dem Bologna-Regiment. Was ist dran an dieser Kritik? Ist die Bologna-Uni schuld an der vielfach beklagten Krise der Geisteswissenschaften? Welche Chancen hat ein Bachelor am Arbeitsmarkt, gar ein Bachelor in Philosophie? Darüber wollen wir diskutieren. Ich begrüße Wolfram Eilenberger, Journalist, Publizist und Philosoph. Herr Eilenberger, Sie haben in einem Essay für die Zeit die gegenwärtige akademische Philosophie vehement kritisiert. Ihnen fehlt Originalität, Querdenkertum, Sie vermissen Geistesblitze. Ist die Bologna-Reform schuld an dieser Misere, mitschuld?
Diese Misere hat sicher viele Gründe. Ein Aspekt dieser Misere, die ich ausmache, ist sicher institutioneller Art und sie hat sehr viel mit Vereinheitlichung, früher Spezialisierung, erzwungenem Karrierismus und einer Artikelindustrie, die sich selbst dient, aber nicht der Erkenntnis zu tun. Und das sind sicher Dinge, die man auch in engeren Zusammenhang mit Bologna sehen kann.
Was meinen Sie mit Vereinheitlichung?
Das heißt, das ist ja ein Kernmerkmal der Bologna-Reform ist, dass dort quasi mit einem Fischtrawler über ein Korallenriff gegangen wurde und alle Studiengänge als miteinander austauschbar, verwertbar, bewertbar genommen wurden. Und das ist für viele Fächer, die gerade sich in anderen Bildungs- und Reifungsdynamiken befinden, zu denen die Philosophie gehört, wahrscheinlich nicht sinnvoll gewesen. Das heißt, es gab dort einige Prozesse der Vereinheitlichung, die für spezielle Bildungsziele, die mit der Philosophie verbunden sind, wahrscheinlich nicht hilfreich waren.
Ich begrüße Stefan Selke, Professor für Soziologie an der Hochschule Furtwangen. Herr Selke, hat Bologna den guten alten Humboldt aus der deutschen Uni gänzlich vertrieben?
Also zunächst würde ich mal so eine vermittelnde Position einnehmen wollen und sagen, dass das neue, alte Klagen sind. Also alles, was wir jetzt hören, haben wir auch schon mal zum anderen Zeitpunkt gehört. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Einführungsvorlesung von Adorno 67 in Frankfurt, die Soziologie-Einführungsvorlesung. Da klagte er wörtlich über das Streamlining der Studierenden. Sie waren ihm also alle zu stromlinienförmig, zu gleich, austauschbar. Also dieser Mangel an Originalität, das war auch damals schon ein Kritikpunkt. Aber was stimmt ist, dass sich hier gesamtgesellschaftliche Veränderungen überlagern. Also nur um ein paar Stichworte zu nennen, die Einzug der neoliberalen Kultur, die Ökonomisierung der Hochschulen, Konkurrenz um Exzellenz, Entkopplung von Lehre und Forschung und dann eben auch dieser Bologna-Prozess, die Anpassung an internationale Standards unter der Logik der Effizienz, das hat tatsächlich etwas verändert. Um mal meine Kurzformel gleich reinzuwerfen, ich nenne das die Betriebsamkeit statt Gelehrsamkeit. Und da wäre ich auch ganz bei Herrn Eilenberger das Argumenten. Also die messbare Betriebsamkeit dominiert und verdrängt eine Gelehrsamkeit, die eben nicht mehr mit diesem Nimbus umgeben ist, die aber gleichwohl notwendig ist.
Und ich begrüße Professor Frank Ziegele vom Zentrum für Hochschulentwicklung in Gütersloh. Das Zentrum gehört zur Bertelsmann Stiftung und hat den Bologna-Prozess tatkräftig, also gedankenstark unterstützt. Herr Ziegele, stört Sie eigentlich dieses permanente Bologna-Bashing?
Naja, es stört mich dann, wenn Bologna zur Projektionsfläche für alle möglichen Dinge wird, die man kritisieren möchte und dann immer sagt, Bologna ist schuld. Es ist ganz hilfreich, wenn man nochmal in die Ziele des Bologna-Prozesses hineinguckt, die die europäischen Bildungsminister im Jahr 1999 formuliert haben. Und in diesen Zielen finde ich weder die Vereinheitlichung von Studiengängen inhaltlicher Art, noch finde ich die eben angesprochene Logik der Effizienz. Da geht es darum, ein System zu schaffen, in dem Studiengänge in dieses zweistufige System von Bachelor und Master gebracht werden. Da geht es um Transparenz durch bestimmte Dokumente, die Abschlüsse deutlicher machen. Da geht es um Verfahren für wechselseitige Anerkennung, wenn man im Ausland war, so dass man leichter internationale Mobilität realisieren kann. Da geht es um Qualitätsfragen und da geht es zum Beispiel um Verbindung, steht auch drin, des europäischen Hochschulraums mit dem Forschungsraum, also nicht um die Abtrennung von Forschung und und Lehre. Also bitte nicht Bologna für irgendwas verantwortlich machen, was man an der Hochschulwelt kritisieren möchte.
Also das ist genau der Grund, warum ich vorhin davon gesprochen habe, dass es hier ein Teil des gesamtgesellschaftlichen Wandels ist. Also Bologna ist so ein Teil, Mosaiksteinchen eines viel größeren Bildes, und das sollten wir tatsächlich im Hinterkopf behalten.
Ich würde auch sagen, natürlich, wenn es da einen Tiefpunkt gäbe, hätten wir längst erreicht, um mit Karl Kraus zu sprechen. Also die Klage über den Verfall der Universität ist so alt wie die Universität selbst. Und ich war auch als Studierender noch in der glücklichen Lage, dass ich in Finnland studiert hatte und aufgrund dieser Reform mir sehr problemlos Kredite, wie das schon damals hieß, ist ja auch ein bezeichnendes Wort, angerechnet werden konnten dann in Heidelberg. Also es hat Vorteile, aber Sie können ja gewisse Systemparadoxien, die mit Bologna doch verbunden sind, nicht ganz aus der Welt schaffen. Die eine ist zum Beispiel, dass alles nach einer einheitlichen Logik funktioniert und auch berechnet werden kann. Das hat ja letztlich auch nur Datenverarbeitungsgründe. Und gleichzeitig haben sie eine unglaubliche Scheindifferenzierung in kleinste und kleinste Spezialfächer. Das heißt, sie haben eine einheitliche Handlungslogik, deren einheitlich dann dadurch kaschiert wird, dass unglaublich viele verschiedene spezielle Fächer geschaffen werden.
Wobei, wenn diese Spezialisierung geschaffen wird, dann macht das die Geisteswissenschaft selbst, und niemand, der den Bologna-Prozess treibt, hat das vorgeschrieben. Insofern bestehen alle Möglichkeiten, das System so zu gestalten, dass es kreativ und anspruchsvoll bleibt.
Naja, das hat ja sicher damit zu tun, dass dann jede Universität in dieser Systemvereinheitlichung Profilschärfung betreiben muss, die meistens eben nur nominell und nicht inhaltlich ist. Ich will da schon eine Verbindung sehen.
Ich habe eine Verständnisfrage, Herr Einberger. Diese einheitliche Logik, wie zeigt die sich konkret? Das ist mir ein bisschen zu abstrakt. Also Sie haben eben gesagt, alle Studiengänge seien austauschbar. Die würden alle über einen Kamm geschert. Wieso?
Na, man kann das wahrscheinlich so sagen. Es sind ja Credits, die berechenbar sind. Und das heißt, dass es letztlich eine rein quantifizierbare Logik ist, die über Stundenanzahlen pro, also letztlich die Investition des Studenten in einen Kurs wird übertragbar gemacht, ganz europaweit. So würde ich das sehen. Mhm. Und das heißt also auch, dass eine gewisse Anzahl von investierten Stunden für alle Studienfächer im Bachelor und im Master erreicht werden muss. Und da sehen Sie schon, dass eine Enddifferenzierung der jeweiligen Bildungsziele der eigenen Disziplinen durch eine Logik der Quantifizierung ersetzt wird. Dazu noch in einer ökonomisierten Sprache von Investition und Kredit.
Aber das geht ja eigentlich noch viel weiter, wenn ich einen kurzen Einwand machen darf. Okay. Also es ist ja nicht nur diese Logik, die Herr Einberger anspricht, sondern es ist ja auch so, dass das praktisch zu einer neuen Kultur auch führt, ja, also zu dieser neuen Kapitalsorte, ECTS-Punkte und so weiter. Und es läuft vor allen Dingen etwas auseinander, das ist jedenfalls meine Beobachtung, nämlich die Formalstruktur, die geschaffen wurde, die auch sicherlich Vorteile hat, und dann die Aktivstruktur in der Praxis, das, was tatsächlich läuft. Ja, da werden eben genau diese Listen gemacht, die Modulhandbücher geschrieben, es werden Kompetenzniveaus und Ziele definiert. Es wird unglaublich viel Aufwand in diesen formalen Prozess gesteckt, der dann eine Art Eigenqualität bekommt. Der bekommt so einen Nimbus und bedeutet dann, dass bis hin zu Akkreditierungsfragen alles auf Basis dieser formalen Logiken, dieser Papiere und so weiter nachführbar, transparent, messbar gemacht wird. In der Praxis bedeutet das noch längst nicht, dass die Qualität besser wird. Also das ist etwas, was mich persönlich beschäftigt, dass das so auseinanderläuft.
Ist das wirklich so? Haben wir eine Logik der Effizienz? Haben wir eine Austauschbarkeit der Studiengänge? Oder haben wir es nur mit einer sehr abstrakten, formalen Struktur zu tun, die man eigentlich mit Leben füllen müsste immer wieder?
Ja, das Letztere ist es. Ich versuche es mal an einem Beispiel. Ich selbst mache einen berufsbegleitenden Studiengang. Ja, das heißt, da studieren Leute, früher war das gar nicht möglich vor Bologna in sinnvoller Art und Weise, da studieren Leute neben ihrem Beruf etwas, was sie weiterqualifiziert. So, jetzt setzt sich dieses Studium aus diesen sogenannten Modulen zusammen. Für jedes Modul gibt es eine bestimmte Anzahl an Credits. Ja, und wie gerade schon zu Recht gesagt wurde, das ist nur eine formale Recheneinheit. Ein Credit sagt im Prinzip nur, wie viel Aufwand an Stunden ein Student da reingesteckt hat, und sagt also überhaupt nichts über inhaltliche Vereinheitlichung, sondern ist nur der Rechenrahmen. So, und jetzt können meine Studenten beispielsweise kommen und können sagen, du bietest hier ein Modul an, da lernst du was zum Thema Y. Wir bringen das bereits aufgrund unserer beruflichen Erfahrung mit. Dann werde ich als Professor gefragt, ihr habt einen Antrag gestellt, der hat eine berufliche Erfahrung, der hat die Kompetenzen bereits woanders erworben, vielleicht auch an einer anderen Hochschule. und der möchte das gern anrechnen lassen, dann gucke ich als Professor inhaltlich drauf, was machen die da an einer anderen Hochschule? Ist das analog zu dem, was wir machen? Hat er das schon gelernt, was ich ihm vermitteln möchte? Und wenn ja, sage ich, okay, check, du kriegst die 5 Credits angerechnet, du musst das nicht nochmal machen. Ich hoffe, das ist klar geworden. Also es ist ein
schwierig. Ist ein bisschen schwierig.
Ist ein formales Rechensystem, aus dem man sich dann einfach ein Studium aus Modulen zusammenbaut. Ja, und dadurch viel mehr Flexibilität, viel mehr Möglichkeiten hat als früher. Das ist das Gegenteil von Vereinheitlichung. Das ist der Einstieg in Flexibilität.
Also ich glaube, das ist nur eine theoretische Möglichkeit, hier Eigenverantwortung und Flexibilität in der Praxis auszuüben. Tatsächlich ist es doch so, dass dieses Baukastenprinzip, wie Sie es genannt haben, gerne angenommen wird, um einfach zu sagen, so ist es jetzt einfach. Und dann bleibt eben nichts übrig für Flexibilität, für Eigenverantwortung und so weiter. Und das Ganze mutiert immer mehr zu einem Grundkurs in Irrationalität. Das sind immer weniger Wahlmöglichkeiten. Das ist dieses Verschulungsprinzip, das ja eher häufig kritisiert wurde an dem Bologna-Prozess. Ja. Und das verändert in einem Wort die Kultur und die Eigenwahrnehmung dessen, was man dann in einem Studium tut.
Niemand zwingt Sie dazu, einen festen Wissenskanon zu vermitteln. Das ist ja das, was Verschulung impliziert. Ne? Verschulung würde ja sagen, da gibt es ein ganz klar, wenn du Philosoph werden willst,
muss man das wissen.
Dann muss man diese 10 Sachen wissen und wenn du die hast, bist du am Ende Philosoph. Ja? Und das ist nicht das, was Bologna sagt. Bologna ist ein Rechensystem, ein Managementsystem, um das handhabbar zu machen. Aber Sie als Wissenschaftler haben alle Freiheiten, da das zu tun, was Sie möchten.
Aber Herr Allenberg, Berger hat ja am Anfang der Sendung gesagt, es geht ihm auch darum, dass Geisteswissenschaften anders ticken. Die sind nicht in dieser Effizienzlogik unterzubringen, Herr Allenberger, richtig?
Das ist sicher so, dass ein ingenieurwissenschaftliches Studium, ein pädagogisches oder ein philosophisches oder ein historisches, anderen Handlungslogiken, anderen Reifungsprozessen, auch anderen Entwicklungszielen folgen. Und diese Vereinheitlichung, letztlich ist ja Bologna nichts einfach, als dass man Geld, im Prinzip Bildungsgeld schafft, das man in ganz Europa ausgeben kann an den Universitäten. Das ist die letzte Logik. Und man muss sich schon entscheiden, ob man sagt, diese Abstraktion ist völlig inhaltsleer oder sie ist gerade in ihrer Formalität bildungs- und lebenslaufprägend, gerade weil sie ein ganz festes Korsett von quantifizierbaren Erwartungen schafft und zwar für alle, unabhängig davon, was man studiert. Und dann, wenn man den zweiten Punkt ernst nimmt und anerkennt, ist es absurd zu sagen, dass daraus keine inhaltlichen Folgen für den Studienverlauf selbst sich einstellen.
Ich bleib bei der Reife. Wir sind ja bei dem Vorwurf, das Studium sei verschult worden durch Bologna. Modularisierung. Wir könnten auch sagen, die Studenten hätten kaum mehr Zeit, sich richtig zu bilden, was immer das heißt, zu orientieren. Über den Tellerrand hinauszublicken, wird ja oft gesagt. Und es wird auch oft gesagt, man würde in Anführungsstrichen eher dann Fachidioten heranziehen. Jetzt ist es doch so, Herr Allenberger, dagegen steht ja das Ideal des Geisteswissenschaftlers von früher. 18 Semester Germanistik und Soziologie studiert. Dieser Geisteswissenschaftler verwechselt unverständliche Sprache vielleicht mit Genialität. Er verwechselt das Humboldtsche Bildungsideal vielleicht mit der Lizenz zum ewig Studierenden. Hm. Er mogelt sich möglichst lange durch, um das Arbeitsleben an sich vorbeigehen zu lassen. Wollen wir denn das? Ist eine Karikatur, aber sie deckt sich teilweise auch mit der Wirklichkeit. Ich habe Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte studiert. Da waren schon viele so.
Ich kann Ihnen sagen, natürlich war sozusagen das Studium bis 1999 auch eine gewisse Lizenz zur Orientierungslosigkeit, zur Perpetuierten. Das will ich gar nicht bestreiten. Andererseits ist es gerade in den Geisteswissenschaften so, wer nur von seinem eigenen Fach etwas versteht, versteht auch davon nichts. Ja, das sind also Fächer, die auf Transzendierung der jeweils eigenen Disziplin, die sowieso immer nur imaginär ist, angelegt sind. Die sind auf Exploration, auf Neugier und Verlassen von vorgegebenen Bahnen ausgelegt. Mhm. Und die starke Eingrenzung, die auch mit Bologna Einzug hielt, ist eben nicht eine Flexibilisierung. Es ist ganz klar das Gegenteil. Es ist ein Korsett, das in engen Zeithorizonten mit hohen, hohen, engen Erwartungen an die Studenten herangetragen wird, die Freiheit zur Exploration ihrer eigenen Interessen allein schon deshalb nicht mehr haben, weil mit Bologna an vielen Universitäten, zum Beispiel in Dänemark, in Skandinavien allgemein, jeder Studienplatzwechsel auch das Studiengeld gefährdet. Mit Bologna ist durch diese Berechenbarkeit auch ein enges Korsett von Förderung und Erwartung geschaffen und das hat sehr viel mit der Ökonomisierung des Studiums selbst zu tun. Das heißt, der Flexibilitätszuwachs, der mit Bologna behauptet wird, der ist rein abstrakt und lebensweltlich, wird der von Studenten gerade umgekehrt empfunden.
Herr Selke, ist das so?
Also habe ich nicht nach wie vor immer noch, also sagen wir mal Germanistikstudent, ein normaler Germanistikstudent, der kann sich doch auch immer noch nach wie vor das Studium Generale über Mathematik reinziehen.
Ja, zunächst muss ich, also leid es mir tut, Herrn Eilenberger, knapp widersprechen. Ich glaube, das ist
Ihnen nicht, ja nicht leid tun.
Doch, in dem Fall, weil ich sonst eine Sympathie habe mit seinen Thesen, eine sehr große. Ich glaube, das ist nicht zielführend, wenn man eine Disziplin unter einen Ausnahmeverdacht stellt und sagt, ja, bei der Philosophie ist es ganz anders und so weiter. Das könnte man jetzt auch für die Soziologie sagen und so weiter. Da finde ich doch einen Prozess gut, wie Bologna, der sagt, es gibt da sowas wie einen Beruf oder ein Berufsfeld oder eine Praxisorientierung später. Denk daran, es gibt ein Leben nach dem Studium. Und in dem Sinne muss man vielleicht das einerseits und andererseits auch ausgewogen betrachten. Also diese Stärkung von einer Berufsorientierung oder Zielorientierung insgesamt, das ist sicherlich eine tolle Sache, damit eben diese ewige Freigeistigkeit und Lizenz auf Orientierungslosigkeit nicht ewig perpetuiert wird. Auf der anderen Seite gibt es aber auch schon paradoxe Effekte, wie zum Beispiel dieser Zwang Richtung Internationalisierung. Und dann gibt es letztendlich einen Gegeneffekt, dass die regionalen Bindungen von Hochschulen überhaupt keine Rolle mehr spielen oder eine geringere Rolle spielen oder gar nicht mehr gesehen werden. Das ist etwas, was ich beobachte und was ich wirklich ein Defizit finde, dass man auf diese Internationalisierung schielt, obwohl man eigentlich wunderbare regionale Bindung hat. Also das einerseits ist diese Zielorientierung und das raus in die Welt und das andere ist eben auch, dass es Verengungen gibt und Paradoxien gibt. Natürlich kann man das Studium Generale besuchen, aber die Frage ist doch, ob man überhaupt Vorbilder hat, ob man einen Anspruch hat, und ich beobachte, dass das immer mehr unter Unnützlichkeitsverdacht steht, wenn alle vor dem Richterstuhl der Nützlichkeit niederknien, und zwar Studierende wie auch Lehrende und Forschende, dann verändert sich langfristig die Kultur, und deswegen muss man es insgesamt, glaube ich, betrachten. Es ist nicht nur ein Effekt von Bologna, sondern da überlagern sich einige Effekte, die im Sinne dann insgesamt zu einer Art Monokultur
führen. Aber es ist doch so, Herr Ziegele, ich finde diesen Begriff vor dem Richterstuhl der Nützlichkeit knien, finde ich ja toll eigentlich. Nur man muss doch auch sagen, das muss ja nicht so sein an der Bologna-Universität. Wenn ich nicht vor diesem Nützlichkeitsrichterstuhl knien möchte, dann mache ich halt ein MA und strebe eine wissenschaftliche Karriere an. Und die ist ja dann zum Teil schon la polar, also nicht dem Nützlichkeitsdenken geopfert, oder?
Ja, klar. Und genauso, wie wir es natürlich meine These aufrechterhalten, der Gestalter eines Studiengangs, der sich nicht dem Nützlichkeitsgedanken unterwerfen will, der kann seinen Studiengang weiter so gestalten. Es gibt, da möchte ich, glaube ich, den Kollegen zustimmen, es gibt einen großen Fehler, den wir in Deutschland gemacht haben, in Bezug auf die Bologna-Einführung. Und das ist wirklich ein spezifisch deutscher. Politisch wurde in Deutschland gedacht, Bologna ist das Instrument zur Studienzeitverkürzung. Wir hatten ja dieses Problem vorher, dass wir hatten, glaube ich, Durchschnittsstudienzeiten an Universitäten von über 13 Semestern. Und politisch wurde in Deutschland das ins Zentrum gestellt. Übrigens nur in Deutschland und in Österreich und in den anderen Staaten in Europa war das gar nicht das Thema, sondern die wollten völlig andere Dinge mit Bologna erreichen. Und deswegen haben wir zu viel in Richtung so schnell wie möglich studieren gemacht. Und das ist aber ein Fehler, der, glaube ich, jetzt graduell auch wieder korrigiert wird, indem man zum Beispiel an Fachhochschulen jetzt zum Teil sich auch darauf besonnen hat, dass das mit dem sechssemestrigen Bachelor nicht so ideal war und man eher wieder sieben braucht und mehr Flexibilität zulässt. Also das war so ein Umsetzungsfehler, den wir gemacht haben. Ich wollte noch an einem Punkt widersprechen. Es wurde gerade gesagt, auch die Studenten würden drunter leiden. Es gibt dazu ja auch empirische Daten. Es gibt diesen Studierenden-Survey aus Konstanz, der wurde 2017 zum letzten Mal durchgeführt. Und da wird auch gefragt, was Studenten über die Studienstruktur denken. Und da waren beim Studienaufbau beispielsweise im Jahr 2001 waren 46% mit dem Studienaufbau zufrieden und im Jahr 2017 67%. Also das ist nicht so, dass jetzt flächendeckend die Studenten sagen würden, um Gottes Willen, wir wollen diese tollen alten Zeiten zurück, sondern die fühlen sich eigentlich im System ganz wohl.
Die kennen gar kein anderes System. Ich habe gestern Abend mal eine Mini-Umfrage gemacht im Biergarten. Das ist natürlich jetzt...
ist das repräsentativ, Herr Selke?
Das ist eine anekdotische Evidenz, das wollte ich gerade sagen. Aber nichtsdestotrotz, der Kernsatz war, diese Studierenden, der wusste überhaupt gar nicht, dass er unter Bologna studiert. Das war das eine. Dass es also ein anderes System mal gab. Ja. Das ist jetzt eine Diskussion, die führen wir aus einer Beobachterperspektive. Ja. Aber aus der Feldperspektive ist es überhaupt gar nicht bewusst, den Studien oder einigen oder diesem, ich weiß es nicht, wie man es verallgemeinern kann. Aber der springende Punkt war, er sagte, und das fand ich schon bezeichnend, ja, ich muss da durch einfach. Also dieses, ich nenne das Passungsstress, ja, dieses richtige auswählen, kein Risiko eingehen, immer das sozusagen den Einsatz, den man da bringt, optimieren. Und woher kommt denn dieses Denken? Das kommt meiner Meinung nach nicht nur von Bologna, da muss man fair sein, sondern das kommt daher, dass die Gesellschaft insgesamt kompetitiver geworden ist.
Ganz genau.
Dass die Menschen als Lebensbewerbung durch die einzelnen Felder durchgehen und sich und performen müssen und dass das auch alles messbar gemacht werden muss. Und dass wir, und da könnte man wieder zu den Geisteswissenschaften natürlich einen Link mal aufmachen, dass wir all das, was qualitative Prozesse sind, Erfahrungsprozesse und so weiter, Erkenntnisprozesse, dass man nicht in Zahlen packen kann, dass das insgesamt einen geringeren Stellenwert bekommt, auch in vielen anderen Bereichen unserer Gesellschaft.
Da würde mich Herr Allenberger interessieren. Ja, sind Sie derselben Meinung?
Ich bin der Meinung, und wenn ich noch ganz ketzerisch einwerfen darf, was die Zufriedenheit, die Subjektive angeht, ich erwidere immer gern das Beispiel der Legehennen im Käfig, die gefragt werden, ob sie gerne freilaufend wären. Und man weiß nicht, wie so eine Umfrage wirklich ausgehen würde, weil dieses Freilaufen bringt ja auch einen gewissen Freiheitsstress mit sich. Und vielleicht ist es da im Käfig ja auch, wenn man es erstmal gelernt hat, ganz angenehm und gut. Also die subjektive Einschätzung der Zufriedenheit, die ist für mich eine interessante Evidenz, aber keine abschließende. Was sicher sehr richtig ist, auch von dem Magisterstudium bis in die Promotion ab, ist, dass man in den Geisteswissenschaften ein Phänomen sieht, das ich das Phänomen der stumpfen Exzellenz nennen würde. Es gibt wahnsinnig viel extrem gut benotete, extrem gut ausgebildete, extrem ununterscheidbare Exzellenzkarrieren, die sich dann auf eine Professur bewerben. Und tatsächlich ist es für viele Bewerbungskommissionen, zumindest soweit ich das mitgeteilt bekomme, sehr schwierig, Individualitätsmerkmale überhaupt noch auszumachen, weil die Exzellenzkriterien selbst so vereinheitlicht sind, dass sie fast ununterscheidbare, exzellente Lebensläufe haben und die Individualisierungsprozesse, die eigentlich für Geisteswissenschaften herausragend und bestimmend sein sollten, die sieht man in diesen Karrieren gar nicht mehr.
Das wäre ja furchtbar, wenn es so wäre, Herr Ziegele.
Ja, das ist in der Tat furchtbar.
Also ich meine, aber stimmt der Befund?
Dafür bin ich nicht genug Experte in Bezug auf die Geisteswissenschaften.
Ja. Naja, vom Prinzip her, es war ja nochmal eine Systemkritik damit verbunden von Herrn Allenberger.
Nein, vom Prinzip her ist natürlich weiterhin, also ich meine,
dumpfe Exzellenz ist schon ein harter Vorwurf.
Ja, es ist ja auch ein gewisser Widerspruch in der Argumentation, weil Sie einerseits sagen, dass die Gleichförmigkeit stumpfe Exzellenz und andererseits sagen Sie, die Studiengänge werden zu spezialisiert und zu kleinteilig. Also in vielen Bereichen der Wissenschaft ist die Bewegung ja genau in die andere Richtung, in eine starke Ausdifferenzierung von Kompetenzen, was dann am Ende bei der Bewerbung des Professors dazu führt, dass es nur noch zwei Leute gibt in Deutschland, die darauf passen, weil es in so eine extreme Spezialisierung gegangen ist. Also da gibt es ja Bewegungen in verschiedene Richtungen. Es gibt übrigens auch noch eine andere Bewegung in der Wissenschaft, die, glaube ich, relevant ist für das, was wir diskutieren in Bezug auf die Geisteswissenschaft. Es gibt ja in der Forschung und zunehmend auch in der Lehre so einen Trend, dass man weniger entlang der Grenzen der Disziplinen agiert, sondern mehr in Bezug auf Themen. Ja, das Thema Europa, das Thema Migration, das Thema Energie oder Verkehr. Und das ist auch ein Punkt, wo die Geisteswissenschaften sowohl jetzt in den Studiengängen, also in der Forschung, nochmal eine ganz andere Rolle geraten, indem sie nämlich solche Entwicklungen befruchten mit den Einsichten, die sie bieten. Und da nochmal eine Riesenchance haben, sich zu entwickeln in der Interaktion und der Auseinandersetzung mit den anderen Disziplinen.
Aha. Ich würde gerne noch einen anderen Punkt ansprechen.
Darf ich ganz kurz da nochmal
was dazu?
Die Systemkritik von Herrn Allenberger würde ich mal ganz kurz noch runterbrechen auf ein Beispiel. Als ich das erste Mal erlebt habe, dass ich bei einer Berufungskommission Bewerber mit ihrem Zitierindex vorstellen, und zwar genau nach Nennung ihres Vor- und Nachnamens, da habe ich spätestens geahnt, dass sich etwas verändert hat im Wissenschaftssystem. Aber nochmal, das ist nicht alles auf Bologna zurückzuführen, Nein. sondern das Wissenschaftssystem hat sich verändert und hat aus kooperativen Verhältnissen Konkurrenzverhältnisse gemacht. Und es sind sozusagen neue unternehmerische Forschertypen jetzt auf dem Markt, die sich tatsächlich immer ähnlicher werden und die schon in den 60er Jahren C. Wright Mills lächelnde Roboter genannt hat. Und ich glaube, das kann man heute auch sehen. Und wenn Sie sagen, Herr Ziegele, dass sich einige entlang von Themen orientieren, dann müssen Sie auch ehrlicherweise dazu sagen, dass genau diese Art zu forschen oder zu sein überhaupt als Akademiker nicht unbedingt diejenige ist, die auch am vielversprechendsten ist, wenn man Karriere machen will, im normalen institutionellen Sinne, sondern diese disziplinären Grenzgänger, die rausgehen aus dem disziplinären Bunker und die themenorientiert, zielorientiert arbeiten oder sogar praxisorientiert, die werden ja eher bestraft für diese Haltung.
Womit Sie völlig recht haben, wenn ich da nochmal einen Bogen zu Bologna schlagen will, also in dem Moment, wo Zitationsindizes maßgeblich werden.
Können Sie nochmal kurz erklären, was das ist?
Es ist praktisch eine Messung, wie oft jemand mit seinen Literaturquellen, die er veröffentlicht, zitiert wird. Aha. Und wenn jemand viel zitiert wird, ist das ein Indiz dafür, dass er in seiner wissenschaftlichen Gemeinschaft wahrgenommen wird mit dem, was er tut.
Und das ist so ein Algorithmus, der das
genau, da gibt's auffindet. Genau, da gibt es Datenbanken.
Also ich kann nachweisen, wie oft aus meiner Magisterarbeit von Ralf Kaspari zitiert wurde.
Genau, und wenn der Ralf Kaspari besonders viel zitiert wurde, dann denkt man, das ist ein cooler Typ, der hat viele Leute, die ihn lesen und die da drauf schauen. Und ich will an der Stelle nochmal einmal zurück den Bogen zu Bologna schlagen. Ich glaube, es gibt einen wichtigen Punkt an Bologna. Unser ganzes System der wissenschaftlichen Karrieren und Universitäten schaut auf Forschung und Publikation. Und die Tatsache, dass es Bologna gibt, ist ein wesentliches Ereignis, das die Lehre zurück ins Zentrum, zurück in den Fokus geführt hat. Wenn es Bologna nicht gäbe, würde sich kein Mensch um Lehre kümmern. Und das ist ein wesentlicher Effekt auch dieser Reform, dass die Lehre nicht hinten runterfällt.
Wenn ich noch einmal einhaken darf, finde, natürlich wird kooperiert. Ich würde natürlich sagen, Herr Selke hat recht. Es wird Konkurrenz durch Kooperation erzeugt. Aber im Namen der Quantifizierung von Forschungsergebnissen entstehen dann Relevanzkartelle, in denen man sich gegenseitig konzentriert, gezielt zitiert. Und was dort eigentlich geschieht, ist, dass soziale Macht gegenüber Wissenserwerb ausgespielt wird. Die Relevanzkartelle perpetuieren sich selber, zitieren sich dauerhaft selber, setzen die Themen, die zitiert werden können. Und auch da sehen Sie eine Enge, eine künstliche, quantitativ geschaffene Enge in Themenzugängen und Relevanzillusionen, die mit eigentlichem Erkenntnisfortschritt oft sehr wenig zu tun
haben. Ja, ich würde ja sagen, Herr Allenberger, dieser Zitationswahn, Zitierindex, das ist doch eigentlich gar kein schlechtes Instrument. Aber Sie sprechen von Kartellen. Ja gut, wenn aus meiner Magisterarbeit viel zitiert wird, hat es doch seinen Grund.
Ja, aber das war halt eine super Arbeit. Es gibt ja Pathologien, die hat Herr Eilenberger ja gerade angesprochen.
Ja, meine ich ja mit den Kartellen.
Ja, ich zitiere Sie, Sie zitieren mich und so weiter.
Ja, läuft
und
das dann, wirklich so ab?
Es ist, glaube ich, einfach per se problematisch, wenn sich die Sichtweise auch so etwas verengt. Man kann ja solche Instrumente nutzen, man kann auch Studienzufriedenheitsuntersuchungen machen oder sonst etwas, aber man sollte auch mal aus dem Fenster rausschauen und nicht nur in seiner Wetter-App schauen, wie warm es ist, sondern wie das Wetter wirklich draußen ist. Das bedeutet, selbst ein Gefühl dazu für bekommen, wie ist meine Hochschule, meine Fakultät, mein Studiengang, qualitative Kriterien und am Ende Persönlichkeiten berufen und nicht ein Zitierindex. Das Gleiche gilt auch für Studierende. Also dazu vermitteln, dass es Denken, Erkenntnis etwas anderes ist als Dinge, die sich nur in bestimmte Module, in Modulhandbüchern beschreiben lassen, dass es erfahrungsgesättigte Prozesse sind, die auch Zeit brauchen. Und dass man in dieser Zeit bestimmte Dinge tun sollte und dass das keine Zeitverschwendung ist, ja, auf dem Weg zum Ziel und so weiter. Das sind alles Botschaften, die ein Stück weit verloren gegangen sind. Da gibt es mittlerweile andere Vorbilder. Und ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass Studierende von heute Vorbilder haben, die sie auf dem Weg in eine verantwortungsvolle Zukunft nicht optimal begleiten.
Herr Ziegler hat eben davon gesprochen, dass Bologna eigentlich die Lehre gestärkt habe. Stimmt das?
Das ist Wunschdenken, glaube ich. Wunschdenken deswegen, weil tatsächlich heute immer noch, ja, einzig und allein Publikationen und Drittmittelumsatz, wie das auch verräterisch in der verräterischen Sprache heißt, zählen für Bewerbung, für Berufung und Lehre, also ist nach wie vor peripher. Ich glaube, dass das Wunschdenken ist.
Ich kann dazu nur eines sagen. Wenn es in der Lehre, in der Universität so wichtig wäre, dann würde es eine grundlegende pädagogische Anforderung geben an die Menschen, die lebenslang unterrichten. Richtig. Die unterrichten nämlich teilweise fürchterlich, ohne jede Ausbildung und völlig sanktionslos.
Und es gibt andere Länder, wenn Sie in den Niederlanden Professor an der Universität werden wollen, dann müssen Sie vorher den Lehrführerschein machen. Ja. Und ohne den werden Sie da nie Professor.
In Niederlanden gibt es auch sowas wie Problem-Based Learning und zwar als Standardmodell. Das bedeutet, ich möchte es kurz erklären, Studierende bekommen eine Aufgabe gestellt. Da sind wir wieder bei dem themenorientierten Arbeiten. Löst diese Aufgabe. Sie müssen 2 Wochen, 3 Wochen alleine arbeiten und dann treffen sie wieder mit einem Lehrenden zusammen, der coacht sie. Und sie machen das 3-4 Mal diesen Prozess und am Ende präsentieren sie ein Ergebnis. Warum wird das bei uns in der Breite nicht gemacht? Weil das unglaublich zeitaufwendig ist und weil wir hier ein System haben, wo man sein Deputat auch in Zeiteinheit umrechnet als Lehrender und für ein solch aufwendiges Lehrmodell, das didaktisch-pädagogisch wunderbar ist, wird man eher bestraft als belohnt.
Und in Niederlanden ist übrigens auch Teil des Bologna-Prozesses.
Okay, halten wir aber jetzt nochmal fest als kleines Zwischenfazit. Die Bologna-Universität ist nicht besser oder schlechter als die deutsche Gesellschaft insgesamt. Können ja alle unterschreiben, oder? Also sie spiegelt die Probleme wieder, die wir auch in vielen Bereichen der außeruniversitären Welt haben.
Und an ein paar Stellen hilft sie auch.
Ja, ich würde noch gern zum anderen Punkt kommen. Also BA, Abschluss, Bachelor nach 6 Semestern und Masterabschluss, Herr Ziegle. Ist es richtig, wenn der Bologna-Prozess diese steigende Berufsorientierung im Blick hatte und die jungen Leute eigentlich so schnell wie möglich auf den Arbeitsmarkt schleusen wollte? War das ein Ziel?
Das war schon mit dem Ziel. Es wird ja gar nicht in allen Fächern umgesetzt. Also wenn Sie beispielsweise die naturwissenschaftlichen Fächer angucken, dann machen da nicht nur fast alle den Master, sondern sogar noch fast alle den Doktor. Also da findet das gar nicht statt, dass man nach dem Bachelor an den Arbeitsmarkt geht.
Wo findet das statt?
Das findet in der BWL findet das statt, in der Soziologie findet es durchaus auch statt. Geisteswissenschaften partiell. Ich glaube, es gibt eine wichtige Idee von Bologna, die mit dieser Stufung von Bachelor und Master verbunden ist. Das ist die Idee der Öffnung hin zum lebenslangen Lernen, weil es ja nicht nur so ist, dass man den Master unbedingt direkt nach dem Bachelor machen muss, sondern es gibt ja zunehmend auch Möglichkeiten der berufsbegleitenden Master. Es gibt auch andere Länder. In Australien ist der berufsbegleitende Master normal. Also da gehen praktisch alle erstmal irgendwo hin an den Arbeitsmarkt, aber fast alle kommen dann auch wieder. Und das ist, glaube ich, ein großer Mehrwert, dass ein Stück weit diese Idee auch in späteren Lebensphasen nochmal einen Schub durch ein akademisches Studium auszulösen, dass die dadurch zum normalen Element des Systems wird. Das ist ein riesiger Mehrwert des Systems.
Das heißt, Sie sprechen folgenden Aspekt an. Also ich mache mal ein BA, sagen wir in VWL, gehe dann in eine Firma, merke da, dass ich gut bin in meinem Bereich. Ich möchte eigentlich noch ein MA machen, also Master. Genau. Dann sagt die Firma, mach das.
Genau, unterstützt es gegebenenfalls. Der Master ist dann vielleicht auch schon ein Stück weit spezialisierter. Ja. Ja, der Bachelor war allgemeiner Volkswirtschaft. Im Master, was weiß ich, man arbeitet bei der Deutschen Bank und macht dann irgendwie internationale Volkswirtschaft mit Fokus Bankensystem oder so. Das ist die vorhin angesprochene Spezialisierung, die aber gegebenenfalls dann in einer späteren Lebensphase, wenn man einen Weg schon eingeschlagen hat, auch Sinn macht.
Aber ist das nicht sehr selten? Also dieses lebenslange Lernen, wird das nicht sehr selten in Realität umgesetzt?
Das wird in Deutschland noch relativ selten.
Ich habe ehrlich gesagt, ganz selten gehört in Deutschland.
Ja, es ist fachabhängig. Also Sie haben das schon in ausgeprägterer Weise, haben Sie das in der Betriebswirtschaft, in der Informatik, teilweise in den Ingenieurwissenschaften. Sie haben es sehr selten in den anderen Fächern. Das ist aber ein Riesenpotenzial, das noch da ist und wo wir, glaube ich, noch viel, viel mehr machen müssen. Auch wenn man es auch nicht macht, also auch wenn man beides nacheinander macht, gibt es zumindest ja auch noch die Möglichkeit, sich umzuorientieren. Also wir waren gerade ein Beispiel der VWL. Ja. Es ist nicht unüblich, dass jemand, der Mathematik studiert hat, also einen Bachelor in Mathematik gemacht hat, einen Master in Volkswirtschaftslehre macht, die dann mathematisch geprägt ist. Also es gibt da einfach Stellschrauben, Möglichkeiten, sich zu verändern, neue Richtungen einzuschlagen.
Aber es ist ja interessant, dass all die Beispiele, die Sie jetzt genannt haben, also BWL, VWL, da leuchtet mir das sehr ein. Allerdings ist es ja so, dass Sie auch sagten, dass bei den Studiengängen, bei denen es besonders unsinnig scheint, nach 6 Semestern aufzuhören, zum Beispiel in der Philosophie können Sie, und nicht, das hat nichts mit Talent zu tun, nach 6 Semestern nicht krabbeln, philosophisch. Ja. Da haben Sie gerade mal den großen Zeh in den See hineingesteckt. Und dass das dort nicht passiert, ich finde das einen sehr sympathischen Gedanken, dass das letztlich die Einstiegsformel für ein lebenslanges Weiterentwickeln ist. Aber Sie sagten ja selber, es trifft eigentlich nur die Studiengänge, bei denen man ohnehin denken würde, nach 8 Semestern kann man in die Praxis gehen. Und diejenigen, die davon auch betroffen sind, und das sind unglaublich viele der Geisteswissenschaften, die haben diesen Status und diesen Entwicklungshorizont ja offenbar gar nicht.
Wobei, dann macht man halt weiter, das lässt Bologna ja auch zu.
Das Interessante ist an der Stelle, dass wir zwei Ebenen sich ein bisschen vermischen. Das eine ist immer die Diskussion zu Bologna und das andere eigentlich der große Trend der Akademisierung, auch von normalen Berufen. Also wenn jetzt zum Beispiel Hebammen, ich habe das in Australien erlebt, in den 90er Jahren, da konnte man als Hebamme einen Bachelor machen und jetzt kann man bei uns auch Hebammenwissenschaften studieren. Ich will das fast gar nicht aufmachen, aber es ist ein anderer Trend.
Kann man auch nicht.
Es ist ein anderer Trend der Akademisierung von Berufen. Und was, wenn man jetzt diese lebenslanges Lernen als Beispiel nimmt, dann muss man auch, glaube ich, die Geschichte noch ganz erzählen. Das führt ja eigentlich auch zu Konkurrenz- und Kannibalisierungsverhältnissen. Plötzlich bietet eine Hochschule parallel zu Masterstudiengängen oder zu Bachelorstudiengängen nochmal Bezahlmaster an, also Master, die dann berufsbegleitend sind, für die man Geld bezahlen muss. Und es entstehen Loyalitätskonflikte. Dieselben Professoren, die sich über ihre Workload beklagen in ihren normalen Studiengängen, können dann am Wochenende viel Geld verdienen, indem sie in diesen Bezahlmasterstudiengängen unterrichten. Das ist marktförmig organisiert. Yeah. Also wenn das eine motivationaler Faktor ist, ist das andere zumindest eine gewisse Sollbruchstelle für Solidarität auch.
Guten Tag, mein Name ist Kaspari, ich bin Bezahlmaster. Wir können darüber nicht sprechen, Herr Selke, über genau diesen Aspekt, also Akademisierung von verschiedenen Berufen. Das hängt ja auch mit zusammen, dass immer mehr an die Uni drängen. Ich weiß gar nicht, wie hoch die Studienquote ist, Herr Ziegler, Sie wissen das. Wie viel von den Abi-Jahrgängen, wie viel Prozent gehen zur Uni? Über 45.
Nein, über mehr als die Hälfte.
Genau.
Und wir haben inzwischen ja mehr Studienanfänger als Anfänger einer betrieblichen Ausbildung.
Ja, aber das ist ja wieder ein anderes Thema, glaube ich. Lassen Sie uns ganz kurz beim BA bleiben, Herr Eilenberger. BA in Philosophie, Mogelpackung. BA in Germanistik, vergessen Sie es.
Das wäre mir jetzt selbst mir zu pauschal und zu polemisch.
Sie haben doch gesagt,
ich würde sagen,
da streckt man gerade den Zeh in den Philosophensee.
Das ist richtig. Man kann in 6 Semestern nicht für sich oder andere glaubhaft beanspruchen, dass man überhaupt nur einen Blick auf die philosophische Landschaft werfen konnte. Das ist zu kurz. Das ist wahrscheinlich für jedes ausdifferenzierte Wissensgebiet zu kurz. Aber in der Philosophie ist es nicht umsonst so, dass man Reifungsprozesse annimmt von 10 bis 15 Jahren mindestens. Und ein 6-jähriges Studium von Philosophie sollte vielleicht anders heißen, sollte vielleicht dann sich noch genereller geben als generalisiertes Studium der Kultur- und Geisteswissenschaften oder Grundmethodiken. Nach 6 Semestern Germanistik oder Philosophie kann man zumindest dieses Fach nicht. Und dann ist man in gewisser Weise auch eine Scheinexistenz, weil jeder, der 6 Semester ernsthaft studiert hat, weiß, dass er gerade erst angefangen hat.
Aber werden die jungen Leute nicht da veräppelt oder sagt man ihnen das ganz klar?
Ich glaube, dass das mittlerweile eher so ist, dass sozusagen die quasi Austauschbarkeit innerhalb dieser Logik der Fächer erkannt ist und dass es für die Einzelnen gar nicht darauf ankommt, ob sie jetzt Germanistik, Philosophie oder Kulturwissenschaft studieren, weil der Normdruck innerhalb dieser 6 Semester so hoch ist, dass es auch für die Firmen selbst wahrscheinlich egal ist, was diese Studierenden nun konkret nominell studiert haben.
Okay, was heißt das jetzt nochmal konkret?
Dass eine spezifische Wahl für ein Studienfach auf 6 Semester gar nicht sinnvoll ist. Und dass diejenigen, die wirklich thematisch interessiert sind, sowieso mit einem Horizont daran gehen, der sehr viel länger sein muss.
Okay. In den letzten 5 Minuten lassen Sie uns darüber diskutieren, was man nachbessern müsste. Also Herr Ziegler hat ja schon angesprochen, es muss nachgebessert werden und wird auch. Der BA nach 6 Semestern. An vielen Unis geht das jetzt, Herr Ziegel, nach 7 Semestern. Sie haben die Fachhochschule nochmal ins Feld geführt. Bringt das was? Weil das System bleibt ja gleich.
Ja, natürlich bringt es was, weil es gibt ja nichts am Bologna-Prozess, das einem vorschreibt, das in 6 Semestern zu machen. Wie gesagt, außer der Ideologie bei der Einführung, dass wir das alles möglichst kurz haben. Wegen der Studienzeitverkürzung. Aber eigentlich setzt sich ja zunehmend durch, da muss mehr Flexibilität rein. Ich wüsste auch nicht, warum man nicht in Philosophie, wenn das nötig ist, auch einen 8-semestrigen Bachelor machen sollte. Außer vielleicht, dass dann die Politik sagt, wir wollen das nicht. Aber aus dem Fach heraus wäre das sicherlich eine gute Lösung. Und es gibt noch einen Aspekt, der jetzt auch nochmal mit der Akademisierung zusammenhängt. Es gibt zunehmend ja auch Ansätze, dass die Studiendauer individuell differenziert wird. Also wir haben ja zum Teil jetzt Ansätze, wo man wählen kann als Student zwischen 6 bis 8 Semestern Bachelor. Je nachdem, was man aufgrund seiner Eingangsqualifikation noch braucht. Und also diese Grundidee, dass wenn Studenten sehr vielfältig und sehr unterschiedlich sind, auch das, was sie in Zeit und in Inhalt brauchen im Studium, auch für jeden anders ist. Und das ist was neu noch mit ins System hineinkommt und wo es Handlungsbedarf gibt.
Kann man denn sagen, dass der Bologna-Prozess zum Teil auch so ein bisschen ausgehöhlt wird durch die Autonomisierung der Unis?
Nein, der wird dadurch nicht ausgehöhlt.
Ja, so ein bisschen so eine Art unterlaufen wird, konterkariert wird.
Naja, nein, er wird eben nicht, weil ja meine These gerade ist, dass es nicht die Standardisierung ist, die der Bologna-Prozess will, sondern der will ja Flexibilität. Modularisierung ist Flexibilität. Ja. Und deswegen ist das harmonisch mit diesem Ziel, flexibler zu werden.
So, Herr Selke.
Ja, ich glaube,
Sie dürfen nachbessern.
Ja, ich habe mir schon meinen Wunschzettel hier geschrieben.
Bitte.
Ja, ich glaube, wenn das Ziel Flexibilität ist und vor allen Dingen, wenn das Ziel ist, echte Probleme in dieser Welt zu lösen, dann ist auf halber Strecke Halt gemacht worden. Es braucht einfach neue Studiengänge, die wirklich problemorientiert sind und die nicht an den Disziplinengrenzen Halt machen. Die Leute müssen lernen, raus aus ihren disziplinären Bunkern zu kommen. Und vielleicht muss man auch mal drüber nachdenken, eine wirklich reformierte Hochschule, die müsste auf Fakultäten meiner Meinung nach verzichten, auf diese rituellen Stammeskulturen, diese sozialen Machtspiele, die Herr Eilenberger angesprochen hat, sondern da muss eine neue Kultur wirklich der gemeinsamen kooperativen Problemorientierung her. Und das müssen Studierende auch spüren, dass das ernst gemeint ist und nicht so ein System, das eine Fassadenkommunikation aufrechterhält nach außen, aber hinter den Fassaden eigentlich noch das Alte nach wie vor existiert. Da würde ich mir mehr Progressivität wünschen, neue Studiengänge, die quer zu den Disziplinen liegen und auch neue Strukturen drumherum.
Dann sagen Sie mal so einen Studiengang, wie könnte der heißen?
Naja, also es gibt ja so große Themen, wer auch immer die definiert, die Grand Challenges, und da geht es um Nachhaltigkeit, da geht es um Transformation von Gesellschaft, da geht es um soziale und technologische Innovation. Nehmen wir nur mal dieses Beispiel. Es gibt Studiengänge, da werden soziale Innovationen besprochen, es gibt Studiengänge, da werden technologische Innovationen besprochen. Das muss doch eigentlich zusammengehören, zusammen vermittelt werden, wie man einen solchen Studiengang jetzt nennt, weiß ich auch nicht, aber wenn es zum Beispiel geht, ja, wenn es zum Beispiel um solche komplexen Themen geht wie Mobilität oder Globalisierungsfragen und so weiter, dann muss das da zusammen reingepackt werden, oder Umweltschutz, ne? Und das wird nicht, das sollte nicht so isoliert behandelt werden.
Sie haben
Es gibt ja inzwischen ein fantastisches Beispiel, die Universität Lüneburg.
Ja,
ja, in Lüneburg startet das Studium für alle Studienanfänger damit, dass alle zusammen, egal welches Fach, ein großes Projekt bearbeiten. Ja, die haben die Aufgabe, löst gemeinsam das Problem der Trinkwasserversorgung in der Welt. Ja, und dann guckt jeder technisch, ökonomisch, philosophisch mit verschiedenen Brillen auf das Phänomen, und die arbeiten zusammen daran und versuchen, da was auf die Beine zu stellen und umzusetzen. Das sind die Modelle. Also hier haben wir jetzt einen Punkt erreicht, wo wir uns total einig sind. Das ist schön.
Ja, sehr schön. Aber ganz kurz, Herr Selke, die Stammeskulturen sollen sich ändern an den Unis. Sie wollen die Lehrstühle abschaffen?
Ach, ich würde eigentlich eine viel kooperative Kultur mir wünschen. Das ist für mich schmerzt es wirklich zu sehen. Es geht auch anders. Also ich denke gerade an die European Space University in Straßburg. Dort studieren Menschen zusammen, die an bemannte Raumfahrt glauben und an Exploration und neue Besiedlung von Mond und so weiter. Kann man drüber denken, was man möchte. Das sind ganz viele Technologen, das sind aber auch ganz viele Ökonomen, oder es sind sogar Gesellschafts- und Geisteswissenschaftler dort. Und die ziehen an einem Strang, und so eine Kultur finde ich faszinierend, ja, wenn man ein wirklich tolles Ziel hat, eine gemeinsame Utopie hat und dann die Unterschiede so ein bisschen nivelliert werden. Und dann macht das einfach auch Spaß, gemeinsam etwas zu arbeiten, anstatt immer nur seinen sozialen Status zu bestätigen innerhalb dieses Systems.
Und jetzt noch der Wunschzettel von Herrn Eilenberger.
Ich würde mir wünschen, dass die Kommunikation Bologna als Studienverkürzung, das wurde ja mehrfach gesagt, dass das als Fehler erkannt wurde und erkannt ist. Und ich glaube, es ist auch klar, und das muss in Bildungsprozessen, kann nicht klar genug kommuniziert werden, dass der Faktor Zeit ein organischer ist, der Reifung ist, der sich nicht künstlich beschleunigen lässt und der auch sehr wenig mit dem System selbst zu tun hat. Zumindest das Studienfach, das ich gewählt habe, ist ein Bibliotheksstudienfach, das 10 Jahre Lektüre, das intensive Gespräche braucht. Und die Idee, dass da irgendwelche Dinge verkürzt werden können, optimiert werden können, die ist an sich falsch. Und ich würde denken, dass das für viele Bildungsprozesse, die diesen Namen verdienen, gilt.
Aber wie gesagt, Herr Ziegler sagte am Anfang, Bologna wird falsch verstanden als Instrument zur Studienzeitverkürzung. Da kann sich noch viel tun.
Da wäre dann in der Kommunikation noch einiges zu tun, aber er hat ja auch gesagt, dass das die Triebfeder und der motivationale Schub war, der von der Politik ausging. Die müssen schneller studieren, und das ist auch etwas, was Bologna, glaube ich, als Image immer noch anhängt.
Das war das SWR2 Forum mit dem Thema die Bachelor-Philosophie. Zerstört der Bologna-Prozess die Geisteswissenschaften und die gute alte Humboldt-Uni? Es diskutierten der Journalist, Publizist und Philosoph Wolfram Eilenberger, Stefan Selke, Professor für Soziologie an der Hochschule Furtwangen, Professor Frank Ziegle vom Zentrum für Hochschulentwicklung in Gütersloh. Durch die Sendung führte Ralf Kaspari.